Das stimmt schon im Prinzip. Aber haben Sie eine Vorstellung, wie viele Mirror Sites, also einfach gespiegelte Seiten, es im Moment schon gibt von WikiLeaks? 1400. So, und jetzt soll der US-Geheimdienst oder wer auch mal losgehen und versuchen, diese 1400 Sites mal zu schließen. Ja? Das ist unmöglich. Schafft wirklich niemand mehr auf der Welt. Mal ganz abgesehen von der Netzgemeinde, die sich auch automatisch gegen diesen Einfluss wehren wird. Ich meine, es waren ja ganz offene Aufrufe über Twitter, dann die Mastercard-Website mal zu blockieren. Und das hat ja auch ruckzuck funktioniert. Ja. Das heißt, diese Leute, die zu solchen Attacken dann auch in der Lage sind, die sind sehr, sehr gut vernetzt. Davon können sie ausgehen. Und es ist vollkommen undenkbar. Das ist, was einmal im Netz ist, gerade so etwas wie WikiLeaks, ist nicht wieder wegzubringen. Und das ist eine Veränderung, die tatsächlich mit dem Internet einhergegangen ist und über das Web 1.0, wenn man es so nennen will, eigentlich über das World Wide Web, über W3, sich etabliert hat. Und zwar etabliert hat beim Privatnutzer. Ich meine, das muss ich auch ganz klar sagen aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Vor 15 Jahren, da konnte ich zu Hause nicht vergleichbar gut arbeiten wie im Büro. Da war im Büro war viel, viel mehr möglich, als ich von Hause aus machen konnte. Da hatte ich Assistenz und Rechnermöglichkeiten. Heute ist es wirklich egal, ob ich im Büro sitze oder ob ich zu Hause sitze. Ich kann genauso, komme an meine Daten dran, kann genauso gut arbeiten wie im Büro. Der kleine Bandbreitenunterschied, ob der nun im Gigabit-Bereich liegt, wie im Büro zu meinen Servern, oder ob das ein DSL-Anschluss ist, ist wirklich unerheblich. Aber die Frage, wird es was danach kommen? Werden wir das Web 3.0 nennen oder werden wir es Web 4.0 nennen? Die ist natürlich berechtigt. Und da wollen wir uns auch ein bisschen hinentwickeln. Sie können das wahrscheinlich nicht lesen, aber mich hat mit Freude berührt, dass hier oben als eine der oder der letzte eingetragene Text Intelligent Personal Agents heißt. Das ist eine Sache, die haben wir auch mit meiner damaligen Forschungsgruppe so 97, 98 auch schon erfunden. Es ist tatsächlich auch so, dass der Rechner, nicht nur der Rechner, aber mit dem Netz wird er seine Rolle wieder verändern. Das heißt, er wird wirklich zu einem Assistenten für Sie. Und was ist ein Assistent verglichen mit einem Werkzeug, was er heute ist? Einem Assistent geben Sie einen Auftrag. Ja? Und dann erledigt er den. So schnell er kann, so gut er kann. Und er kommt nur unter zwei Bedingungen zurück. Die eine Bedingung ist, es haben sich bei seiner Recherche oder was immer die Aufgabe war, Fragen ergeben, die er nicht entscheiden kann. Und es wäre auch unvernünftig, alle Suchpfade zu durchgehen. Dann sollte er natürlich zu Ihnen zurückkommen und sagen, hey, hast du das gemeint oder hast du das gemeint? Wie geht's weiter? Wenn er Entscheidungen braucht. Und das andere Ergebnis ist, er hat seinen Job getan. Kann natürlich auch heißen, es ist nicht machbar. Ja? Könnte auch sein. Aber das ist was ganz anderes als ein Werkzeug, so wie wir im Moment unsere Computerprogramme betrachten. Ein Werkzeug ist wie ein Hammer. Oder ein Hammer ist ein typischer Werkzeug. Und wenn ich den Hammer weglege, dann tut er nichts für Sie. Wenn ich das Computerprogramm nicht bediene, dann tut es nichts für Sie. Ja? Das ist Werkzeugcharakter. Und davon werden wir sicherlich wegkommen. Und hier steht etwas anderes. Wichtiges, Semantic Search. Also über die Semantik, über die Inhalte suchen zu können. Es nützt mir ja nichts, dass Google zwar in 300 Millisekunden antwortet auf eine Anfrage, aber mir dann 1,8 Millionen Hits meldet. Ich meine, bis ich die 1,8 Millionen Hits durch gekämmt habe, bin ich ja längst müde. Das heißt, intelligente, wir suchen auch ganz aktiv nach intelligente, dem Benutzer wirklich unterstützende Suchanfragen. Und dazu gibt es viele Ansätze. Es geht über Ihr Profil, so versucht man es ja auch schon. Aber es ist eben schwierig. 1,8 Millionen Dokumente irgendwie vernünftig in Relation zu setzen und für Sie persönlich zu gewichten, das ist etwas, das haben wir noch nicht geschafft. Das steht uns noch bevor. Und da stehen viele andere Technologien. Aber zwei Sachen sind besonders wichtig im Web 3.0 ab 2010 bis 2020. So war es hier mal vorhergesagt. Diese Skizze ist übrigens aus 2007. Semantic Search, Semantic Databases und Distributed Search, das ist eine Performance-Steigerung, das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist Intelligent Personal Agents. Ich glaube ganz fest daran, dass sich die Rolle des Rechners und die Rolle des Internets ganz entscheidend verändern wird. Wahrscheinlich in dieser Dekade. Und die Ausprägungen des Internets kennen Sie, hier sind Bildchen halt, die man hier machen kann. Und zwar ist dies aus, wie heißt denn das System? Hätte ich doch auf die Folie schreiben sollen. Second Life, danke. Ja. Was es da alles schon gibt, da gibt es schön gestaltete, weniger schön gestaltete Sachen. Das sind Ausprägungen natürlich dieser Sache. Aber woher kommt das? Also die Vision Web 2.0 ist zweifellos eine, und auch die Bezeichnung, ist eine wirklich kommerzielle Reaktion. Und zwar eines großen Verlages, O'Reilly, der sehr, sehr stark im Web 1.0-Geschäft schon vertreten war, nicht nur mit seinen Büchern, sondern auch mit seinen Veröffentlichungen. Und da hat man sich überlegt, am Ende oder ja, was heißt am Ende? Also während der ersten großen Webkrise, so 2002, 2003, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Was kommt denn als nächstes? Und da hat man, zumindest berichten die Leute das so, diese Map dann entwickelt. Und ich will es Ihnen vielleicht kurz vorlesen, weil es ist ziemlich klein, was hier alles so steht. Es steht zunächst einmal hier Play. Ja, Play auf dem Internet, das ist wirklich in den letzten 7, 8 Jahren ganz deutlich mehr geworden. Die Software wird besser, je mehr Leute sie benutzen. Das ist auch ganz, ganz deutlich. Etwas anderes, was die Leute auch vorhersehen, ist Emergent User Behavior, not predetermined. Das heißt, nicht das Gerät soll das Benutzerverhalten bestimmen oder die Informatiker sollen es vorbestimmen, sondern die Systeme können sich noch anpassen an den Benutzer. Und viele weitere solcher Sachen. Trust the User steht hier. Ja? Trust your users. Also ich interpretiere es so, dass aus Informatikersicht man sagen würde, hier ist gefordert ein partizipatorisches Design. Das heißt, wenn wir neue Systeme entwickeln, sollen wir die Benutzer, die späteren Benutzer, in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen. Sie sind also keine Lieschen Müller, ja? Und wir brauchen nicht, oder wir sollten sie nicht als DAOs betrachten. Das ist so ein Spruch, DAOs, ein DAU, ja, ist der dümmste anzunehmende User. Und dafür gestalten wir im Grunde genommen unsere Interfaces. Ja? Da gibt es viele böse Sprüche, aber das ist genau nicht mehr das. Die Benutzer emanzipieren sich und sie wollen eine andere Software haben. Sie wollen eine Software haben, mit der Sie wirklich arbeiten können. Und darum, an die Informatiker gesprochen, trust the user. Die werden, wenn du richtig fragst, dir das schon sagen. Aber es sind auch andere Interpretationen möglich. Und das wären so Ausprägungen dann, die hier oben stehen. Zum Beispiel Wikipedia war zu der Zeit noch nicht weit verbreitet oder begann ganz früh. Aber was ist das Prinzip? Das ist wirklich Radical Trust. Ja, jeder kann verändern. Und da hätten mit fast hundertprozentiger Sicherheit hätten die meisten Leute gesagt und angeführt von den großen Verlagen, das geht doch gar nicht. So kann man keine Enzyklopädie erstellen. Das ist ein anderes Trust, was da gemeint ist. Ja? Ja. Ja. Ja, gut, dazu gibt es viele Studien. Die Qualität der Inhalte, denn man muss sich das ganz klar überlegen, bei der Britannica, vielleicht kann man 200 oder konnte man 200 Redakteure mal beschäftigen, aber die waren auch nicht überall Spezialisten. Ja? In allen Details. Aber das heißt nicht auf der anderen Seite, dass sie jedem Wikipedia-Artikel vertrauen können. Also es gibt Unterschiede. Aber diese Untersuchungen, die sind schon teilweise 4, 5 Jahre alt, in der man verglichen hat, wirklich von Fachleuten verglichen, Wikipedia-Artikel mit Artikeln aus einer großen Enzyklopädie. Und seit der Zeit schneidet die Wikipedia fast immer mindestens gleichwertig ab. In der Aktualität viel, viel schneller. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ich meine, eine Enzyklopädie, eine Neuauflage erschien typischerweise alle 10 bis 20 Jahre. Ja. Bitte? Fachleute. Also ich erinnere mich an einen Test, der wurde so gemacht, dass verschiedene Artikel ausgewählt wurden, dann entsprechende Fachleute, Professoren meist, gefragt wurden. Und die bekamen die Texte als Blindtext. Sie konnten nicht entscheiden, ist das ein Lexikonartikel aus einem veröffentlichten Werk oder ist das ein Wikipedia-Artikel. Und sie haben beide Texte dann eingeschätzt. Fehler gezählt, missverständliche Formulierungen gezählt und dergleichen mehr. Und seit 4, 5 Jahren, und das ist auch meine Beobachtung, so seit 2007, da gewinnt die Wikipedia entscheidend an Qualität. Also 2006 weiß ich noch, da habe ich mal für mein Fach, also Computergrafik, nachgeschaut und da war ich sehr, sehr enttäuscht. Ja. Aber ab 2008, ich muss selber sagen, ich gucke immer mal wieder nach, gerade so, wenn ich in Vorlesungen bin, halt, was schreiben die Leute denn zu dem und dem Stichwort? Ist meistens wirklich okay. Ja. Das sind so wichtige Sachen, Radical Trust, also die oberen sind eigentlich die wichtigen Veränderungen, die die Leute sagen. Aber auch Radical Dezentralisierung. Und das sehen Sie bei diesen ganzen Tauschbörsen. Ja? Das heißt, es gibt gar keine zentralen Server mehr, auf denen alles gespeichert ist, sondern das ist so weit dezentralisiert, dass man natürlich da auch inzwischen dann rechtliche Probleme hat. Und denn jeder, der etwas abruft, wird bei diesen Systemen auch gleichzeitig zum Sender. Das ist gewissermaßen das Commitment, das die Leute eintreten. Und die meisten interessiert das gar nicht. Und man kann sie auch nur sehr, sehr schwer dafür handhaben, verantwortlich machen. Blogs, ja, da lagen sie richtig, ganz hier oben. Was steht hier noch? PageRank, eBay Reputations. Sie selber wissen, wie wichtig für Sie vielleicht individuell die Einschätzung von anderen Kunden ist. Es wird sogar im Marketing gebraucht, also wenn Sie benutzt. Sie suchen einen Artikel, haben den auch gefunden und kriegen gleich das Angebot, andere Kunden haben dies und das noch mitgekauft. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das gezielt ist, das alles wissen Sie ja nicht. Ja? Aber es ist etwas, was zu Ihrem Interesse passen könnte. Auch das wurde vorhergesagt, und zwar richtig vorhergesagt. PageRank, Flickr mit dem Tagging wurde auch richtig vorhergesagt. Also, die waren nicht dumm und die haben relativ gut vorhergesagt, was passieren wird. Und das meiste von dem ist eingetreten. Und das war der Tim O'Reilly, der diese Gruppe geführt hat. Ich kenne den Tim sehr, sehr gut aus meiner Arbeit im letzten Jahrtausend, also zweite Hälfte der 90er Jahre. Und was sagte er? Er sagte, what is Web 2.0? Er sagte, das sind Design Patterns, das ist nur wieder Tech Talk, ich sag gleich, was es ist, and Business Models for the next generation of software. Design Patterns ist ein Schlagwort im technischen Sinn für das Software Engineering. Im Grunde genommen sagt das, das sind Vorschläge für Software Design, und zwar gewissermaßen Schablonen. Man könnte auch sagen, es ist leider bis heute immer noch so, dass gute Software zu schreiben eine echte Kunst ist, dass es keine Ingenieurwissenschaft ist. Wir konstruieren nicht Software, sondern Software wird geschrieben und viele, viele Programmierer betrachten das als Kunstwerk, was sie dann da gemacht haben. Design Patterns sind eine der Möglichkeiten zu sagen, aber schau mal, da ist das Rad schon mal erfunden worden. Also, wenn du jetzt einen Karren bauen willst, versuche doch als erstes mal das Rad. Wenn das funktioniert, ist sehr gut, bist du schnell dabei. Funktioniert es nicht, erweitere dieses Pattern, so dass es bei dir funktioniert. Also dieses Muster. Ja? Und dann stell das wieder den anderen zur Verfügung. Okay, das andere, was Tim sagte, war the bursting of the dot-com bubble in the fall of 2001 marked a turning point for the web. Und ich glaube, da lag er richtig. Es ist zweifellos so, dass von diesem Zeitpunkt an wirklich neue, viele neue Ideen auf dem Web griffen und entwickelt wurden. Und ja, es war auch richtig, nicht nur wirtschaftlich. Viele Leute hatten das klassische Web überschätzt, aber sie haben stark unterschätzt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich will Sie da wirklich nicht mit Zahlen langweilen. Und das Entscheidende ist, Web 2.0 gibt es bis heute, auch der Begriff, ich werde Ihnen noch einen Gegner vorstellen, ist auch ein sehr bekannter Mann gleich. Web 2.0 konstituiert sich auch in einem jährlichen Summit, das war dieses Jahr jetzt, gerade im November, ist immer in der Bay Area irgendwo. Und das ist wirklich so, das Web 2.0 hat sich ziemlich genau, und das ist bemerkenswert, in der Richtung entwickelt, wie die O'Reilly-Leute es damals vorhergesagt hatten. Okay. Und das ist so eine Zusammenfassung, die sie auch mal gemacht hatten. Und Sie sehen auf der rechten Seite alles für Sie jetzt wahrscheinlich bekannte Begriffe. Gut. Double-Click geht nach Google AdSense. Das waren alte Systeme hier oben, die sind nicht so wichtig. Aber da auch richtig vorangesagt, Britannica Online, ja, diese große Enzyklopädie, die aber editorisch mit einem großen Staff entwickelt wird, geht über zur Wikipedia. Das ist so, weil der Sachverstand ist da einfach da. Und Radical Trust, das missbräuchliche Verändern der Artikel ist kontrollierbar. Personal Websites gab es damals, geht über zum Blogging. Blogging ist die Technologie, um so etwas zu machen. Domain Name Speculation geht über zu Search Engine Optimization. Ja, unsere Suchmaschinen sind wirklich recht gut geworden, auch wenn sie noch große
Probleme haben. Aber ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als man Domainnamen, das heißt Webadressen, also www.irgendwas, als man das erraten hat nach dem Firmennamen, man kannte den Firmennamen und die Suchmaschinen waren noch zu schlecht, um das zu machen. Okay. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, was Sie damit meinen. Das ist mehrfach interpretierbar, aber Page Views geht über in Cost per Klick. Bin ich nicht sehr sicher, aber müssten wir schauen. Entscheidend haben Sie auch vorhergesagt, Publishing geht über in Participation. Content Management Systeme gehen über in Wikis. Alle diese Systeme, die Sie heute kennen, Directories, also Taxonomien, obwohl man sie brauchen wird, gerade eben auch für gutes Suchen, gehen über in Tagging oder in Volksonomie. Das heißt, die Masse wird schon recht haben. Ob das immer stimmt, ist eine ganz andere Frage. Aber und Stickiness geht über in Syndication. Also viele Sachen konkret, die angesprochen wurden, sind auch tatsächlich passiert. Und Sie, diese Website ist tatsächlich aktuell und es wird sich weiter verändern. Aber ganz klar, es gibt auch eine Antithese dazu. Und diese Antithese hat niemand Geringeres als Tim Berners-Lee formuliert. Er sagt, also die Frage ist, war es wirklich so, dass das Web 1.0 computervernetzte und das Web 2.0 jetzt Menschen, Personen vernetzt und zur Kollaboration, zur Zusammenarbeit anregt? Ist ein Zitat aus einem Interview mit ihm, ist das die Sicht, die Sie auch an den Tim Berners-Lee haben, wenn Sie den Begriff Web 2.0 hören? Und er antwortet ganz klar, totally not. Und er meinte schon, das Web 1.0, er benutzt immerhin den Begriff, was all about connecting people. Er sagte, auch damals war es schon ein interaktiver Raum. Und er meinte dann, auch das war 2007, Web 2.0 ist nur ein Stückchen Jargon. Und das ist so schlimm, dass nicht einmal dass es nicht einmal überhaupt jemanden gibt, der weiß, was es bedeutet. Naja, Web 2.0 ist so wie das Web im Ganzen. Hundertprozentig vorhersehbar ist es nicht. Und es entstehen ständig neue Anwendungen. Das kann er nicht gemeint haben. Der Mangel an Definition ist auch nicht richtig. Das habe ich Ihnen eben gezeigt mit den O'Reilly-Leuten. Die hatten das schon ordentlich gemacht und die hatten auch diesen Marketingbegriff Web 2.0 gemacht. Ich glaube, der Tim Berners-Lee war im Grunde genommen verärgert. Und zwar deshalb, weil seine Idee, nämlich die Idee des Semantic Web, also des inhaltsgesteuerten Netzes, sich so wenig entwickelte. Ich habe auch seit der Zeit, ich nehme an, ich kenne den Tim Berners-Lee auch ganz gut, aber ich habe ihn nicht gesprochen seit der Zeit. Ich vermute mal, er hängt immer noch an seiner Idee, aber dass es nichts ist, das Web 2.0, weil er ist so ein kleiner Starkopf. Aber der Erfolg dieser neuen Technologien und nicht nur Technologien, insbesondere der neuen Nutzungsweisen, gibt den Erfindern doch recht. Aber übrigens, das ist auch interessant, was wurde dann in der Presse aus dieser Antwort, die der Tim Berners-Lee gesagt hatte? Da stand dann hier in der deutschen Presse, Web 2.0 ist nutzloses Blabla, das niemand erklären kann. Das ist Unsinn. Ja? Aber so stand es da. Und anders, scheinbar zitiert, Web 2.0 ist ein Buzzword, das Hoffnungen auf eine Wiederholung der kranken Internetblase von 1999-2000 wecken soll, in der virtuelle Werte mehr galten als reale Werte. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass dieser Hype, der damals stattfand um Webtechnologien, dass der unsinnig war. Aber wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass das Web 2.0 oder das Web überhaupt und die Entwicklung des Webs entscheidende Veränderungen gebracht hat. Okay? Vielleicht ausgleichend oder als Synthese, das ist zumindest das, was ich heute unter Web 2.0 verstehe. Und ich habe das meiste hier aus der Wikipedia genommen. Ist insofern keine Synthese, sondern eine weitere Quelle, wenn Sie so wollen. Unter Web 2.0 verstehen wir heute eine Reihe, nicht nur Facebook, ja, nicht nur Wikis, eine Reihe interaktiver und kollaborativer Phänomene des Internets, speziell des World Wide Webs. Und das ist richtig, populär gemacht wurde es durch Tim O'Reilly. Web 2.0 beschreibt eher vage eine veränderte Wahrnehmung und Benutzung des Webs. Okay. Mit dem Hauptaspekt aus organisatorischer Sicht. Inhalte werden nicht mehr nur zentralisiert von großen Medien der vierten Gewalt erstellt und an die Massen verbreitet, sondern auch von unabhängigen Personen, die sich untereinander vernetzen, der vielleicht fünften Gewalt. Okay. Und Beispiele hierfür sind Wikis, Weblogs, Bild- und Videoportale, also Flickr, YouTube und Tauschbörsen. Und tatsächlich, vor drei Jahren, hatte Web 2.0 einen großen Widerhall in den Medien. Jetzt konzentriert man sich schon eher so auf Facebook, auf konkretere Systeme. Aber klar ist auch, Web 2.0 ist keine spezielle Technik. Also viele dieser Techniken, Facebook zu schreiben, nicht in dieser Größe, aber von der Software her ist wirklich keine große Kunst. Also viele meiner Kollegen würden sagen, das ist ein Donnerstagnachmittagsjob, das mal gerade zu machen. Das ist nichts Großartiges. Das Großartige war, das zur richtigen Zeit anzubieten. Diese Idee umzusetzen und ein Marketing dafür zu machen. Okay. Dass der Begriff unscharf ist, ich glaube, sollte uns nicht irritieren. Und dass er missbräuchlich benutzt wird als Schlagwort, um die Popularität von Angeboten oder Techniken zu fördern, sollte uns auch nicht ärgern. Das ist halt so, dass Begriffe missbraucht werden. Das kennen Sie aus anderen Zusammenhang auch. Gut, aus technischer Sicht sagte ich schon, nichts wirklich Großartiges. Das Entscheidende hat sich in vielerlei Hinsicht bei den Benutzern getan und diese waren dazu in der Lage, weil die Bandbreite, die Internetbandbreite, die sie hatten, groß genug war, das heißt der Anschluss schnell genug und es auch großflächig zur Verfügung war. Ein Beispiel ist durchaus, ich habe 1995, 1996 und Anfang 1997 noch ein Projekt gemacht zur Videoaufzeichnung an der TU Darmstadt. Da war ich noch an der TU Darmstadt. Und auch mit 6 Kollegen im Fachbereich Informatik da. Und wir haben einige Vorlesungen aufgezeichnet. Das war aber eine Zeit, da mussten wir noch viel Technik selber basteln. Die war nicht da, das ist heute alles da. Das ist gut so. Das Problem war, aber die Studierenden hatten fast nichts davon. Warum nicht? Weil sie es nur in der Uni gucken konnten. Also sie konnten sich überlegen, gehe ich in die Vorlesung oder gehe ich in den Computersaal? Und da war der Vorlesungsraum vielleicht doch besser. Zu Hause hatten sie einfach nicht die Anschlusskapazität, konnten sich das zu Hause nicht anschauen. Oft sind diese Aspekte diese Trivialaspekte dann diejenigen, die etwas zum Durchbruch verhelfen. Und natürlich spielt Bandbreite gerade bei den Web 2.0-Technologien eine große Rolle. Okay, das sind weitere Erklärungen noch, dass sie Web-Service-APIs benutzen, so wie Ajax und so weiter. Das ist hier aber nicht so wichtig. Wichtig vielleicht noch, das denke ich, sollte uns noch weiter beschäftigen, dass im professionellen Marketing, also im Webmarketing, gerade diese Web 2.0-Applikationen, gerade auch Facebook und einige andere, natürlich adressiert werden. Der Herr Pelzer, ich denke mal, hatte uns das hier auch schon mal gezeigt, dass über diese Art, über die Art der Kommunikation, über Ihr Profil eben Ihnen auch gezielt versucht wird, Marken anzubieten. Okay. Wie weit das gehen wird, kann ich auch nicht vorhersagen, aber es wird auf jeden Fall intensiv ausprobiert werden. Vorhersagen. Vorhersagen in der Informatik sind so gut wie unmöglich. Die kurzfristige Vorhersage, die richtige Idee im richtigen Moment in den Markt zu bringen, das geht. Ja? Da gibt es einige erfolgreiche Sachen. Aber wenn wir mal über längerfristige Vorhersagen nachdenken, also zum Beispiel der CEO Thomas Watson von IBM 1943 sagte, I think there will only be a need on the world market for 5 computers. Ja, er meinte das auch ehrlich. Ja. Also 1943, nicht wegen der Kriegszeit da, aber waren Rechner wirklich Ungetüme und für was brauchte man sie? Es gab einen wichtigen Grund im Zweiten Weltkrieg, wofür man Rechner brauchte, aber dafür ist keiner so richtig fertig geworden. Und das war für Geschossbahnenberechnungen. Ja. Also die Flugkurven und Vorhersagen bei sehr unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten und alles dieses. Da hatte man davor Rechner. Aber das sind jetzt keine hergedachten Zitate, sondern sie sind wirklich gefallen. Außerdem, das ist noch eine nette Anekdote. Er hat sich damals geweigert, das bei IBM entwickelte System Computer zu nennen, sondern er wollte es Calculator nennen. Warum? Weil Computer nämlich ein ehrenwerter Beruf war. Das waren die Leute, die rechneten. Ja. Das hat sich im Englischen halt so entwickelt, seit dem Mittelalter hatten die Astronomen Computer, die ihnen ihre Tabellen rechneten. Und viele Mathematiker haben sich ja auch Geld damit verdient, Logarithmentafeln nachzurechnen, Gauss zum Beispiel. Und für jeden Fehler, den er dann fand, gab es ein bisschen Geld. Und manchmal hatten die hohen Wissenschaftler es schwer. Also, damals wollte Watson es nicht Computer nennen, sondern Calculator. Er wurde dann aber überstimmt. Okay. Aber das war nicht nur eine Zeit in der Anfangsphase der Rechnerei, sondern auch 1977. Und da war es der Ken Olson, CEO, also Geschäftsführer des Computerherstellers Digital. Digital war damals einer der größten nach IBM, das muss man klar sagen. Aber es war 1977, also das ist wirklich noch nicht extrem lange her. Und er sagte, I cannot see any reason at all why an individual should have its own computer, vor allen Dingen at home. Das heißt, er hat das einfach nicht gesehen. Damals gab es zentralisierte Computer und seine Firma gehörte nicht einmal zu den ganz großen, also die Mainframes herstellten, wie die IBMs, ja, sondern eher die, wie man in Deutsch sagte, mittlere Rechentechnik. Das Einzige, was ich unterschreiben kann, und dazu möchte ich Sie auch anregen, gerade in der Informatik ist, The best way to predict the future is to invent it. Also daran mitarbeiten und, wie Sie heute auch gelernt haben, trust the user. Wirken Sie aktiv mit bei der Entwicklung, dadurch, dass Sie es nutzen, dadurch, dass Sie den Informatikern auch Feedback geben. Aber eins ist mir an dieser Stelle auch noch wichtig. Wir werden über die Sicherheit ja im Verlauf dieser Veranstaltung noch weiter reden. Wie sieht es eigentlich wirklich aus mit der Sicherheit? Sind die Informatiker schuld? Sind die bösen Menschen schuld, die irgendwas missbrauchen? In der gesamten Sicherheitsbranche gilt aber ein Grundgesetz. Und das gilt auch beim Rechner. Eine Gefährdung setzt sich immer zustande aus der Bedrohung, dass hier irgendjemand, der irgendwo einbrechen will, ja, vielleicht was Negatives erreichen will, irgendjemand, der die Bedrohung darstellt, plus einer Schwachstelle. Wenn nicht beides zusammenkommt, haben wir eigentlich keine Gefahr. Wenn die Sicherungen halten, haben wir jede Bedrohung im Griff. Aber, und das muss man klar sagen, die Sicherungen halten nicht überall. Und es gibt das Netz, gerade das Internet, ist vollgestopft mit Schwachstellen. Zusammengefasst, die Bedrohung allein, wie auch immer sie erfolgt, durch einen Hacker, der ihren individuellen Rechner angreift, einen Spion oder Schadsoftware, die Begriffe kennen Sie wahrscheinlich alle, Viren, Würmer, trojanische Pferde, alles was es da noch gibt, oder aber auch durch höhere Gewalt, wäre für ein perfektes IT-System nicht gefährlich. Also fordern wir doch die Informatiker auf, ein perfektes IT-System zu machen. Können sie leider nicht. Muss ich Sie fürchterlich enttäuschen. Wird nicht gehen. Das sind alles Bruchstücke, die wir erzeugen, weil am Ende eben doch Menschen programmieren und die vergessen das eine oder das andere und können auch nicht alle Schwachstellen vorab sich überlegen, wie sie die noch schließen sollten. Das heißt, sie müssten sie ja erstmal erkennen, erahnen. Das Entscheidende ist aber, diese Schwachstellen sind da und damit entsteht, wenn jemand sie nutzen will, wenn jemand bedrohen will, entsteht die Gefährdung. Und leider muss ich Ihnen sagen, diese Bedrohung ist da und die werden wir auch noch machen. Es gibt kein IT-System ohne Schwachstellen. Ja? Vollkommen sicher. Und Hauptgründe sind Programmierfehler, okay, Menschen programmieren, sind aber in gleicher Maße Konfigurationsfehler. Das heißt, die Administratoren stellen das nicht richtig ein. Oder sie haben zum Beispiel mal einen IP-Port aufgemacht für einen speziellen Test und ihn vergessen wieder zuzumachen. Das sind so die Standardfehler. Sind aber auch Konzeptionsfehler, auch das kommt vor. Aber das Entscheidende sind die menschlichen Fehlverhalten. Die führen dann ganz, ganz schnell dazu, dass der Angriff, die Bedrohung, dann mit dieser Schwachstelle zusammen zur Katastrophe wird. Es ist vollkommen unmöglich, da durch Systeme sich gegen zu wehren, wenn Ihnen irgendjemand eine Phishing-Mail zuschickt und Sie antworten ihm und schicken Ihre PIN und Ihre Tarnung. Ja? Wie soll ein System das erkennen? Das geht einfach nicht. Sondern da müssen Sie, respektive Sie sind aus meiner Sicht dafür verantwortlich, in Zukunft eben auch die Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, da muss Ihr Sachverstand einschalten. Gerade letztes Wochenende hatte ich auch wieder eine Mail und da wollte jemand mein Uni-Passwort haben, also Account und Passwort, und schickte mir da eine Phishing-Mail. Ja. Ich weiß nicht, hat von Ihnen auch jemand so eine Phishing-Mail bekommen? Okay. Sinngemäß stand da dran, also wir bereinigen unseren Benutzerbestand, das stimmt übrigens auch. Und deshalb habe ich auch nur weitergelesen. Und dann wollten sie aber meinen Accountnamen und mein Passwort und so weiter und so weiter. Gut, und da kann sie nur ihr Fingerspitzengefühl kann sie da nur retten. Woher kommt das? Kann das wahr sein? Einschätzungen? Da müssen Sie sich so verhalten wie im Straßenverkehr auch. Da müssen Sie aufpassen, dass Ihnen nach Möglichkeit nichts passiert. Und da kann Sie auch das weicheste Auto nicht vorretten, da zu Schaden zu kommen. Egal wie viele die Ingenieure da noch an Knautschzonen und Fußgängerschutzzonen einbauen. Wenn Sie direkt vor ein Auto laufen, dann haben Sie ein Pech. Haben Sie Pech. Und damit möchte ich eigentlich jetzt heute mal diesen Vortrag jetzt zusammenfassen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, das Wachstum des Internets wird weitergehen. Es gibt überhaupt keine Indikatoren dafür, dass das in eine echte Sättigung kommt. Nicht mal die Anzahl der Accounts. Am Ende werden wir sehr viele haben. Ich meine, die meisten von Ihnen haben schon 2 oder 3 Accounts. Sie benutzen Internetzugänge. Sie benutzen einen in der Uni, Sie haben einen privat zu Hause, Sie haben einen auf dem Handy. Ja, das ist halt so. Und das Internet ist das technische Protokoll, das das ermöglicht. Was auch wichtig ist, und darum auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, Sie müssen ein bisschen von der Technik begreifen, Sie müssen zumindest diese technischen Diskussionen oder neue technische Systeme auch mal bereit sein auszuprobieren, denn die Rolle des Internets in der Gesellschaft wird sich weiter ändern. So wie sie sich, ich habe versucht aus den Vorhersagen von O'Reilly 2002 die Web 2.0 Entwicklung vorherzusagen, okay, das war genial, was die Leute gemacht haben, hätte ich damals wahrscheinlich nicht so eingeschätzt, muss ich wirklich sagen. Sie haben es richtig eingeschätzt, aber längerfristige Vorhersagen kann keiner machen. Also O'Reilly hat nicht vom Web 3.0 gesprochen und vom Web 4.0. Diese ganze semantische Geschichte ist etwas, was von Tim Berners-Lee dazu gebracht wurde. Was auch interessant ist, was auch kommen wird, aber es wird nicht das Einzige sein. Neue Anwendungen und neue Dienste warten, ganz sicher. Sicherheit im geläufigen Sinn, dass das ein Informatiker für Sie machen könnte, ist eine Utopie. Es wird nicht so sein. Denken Sie an die Phishing-Mail. Wenn Sie die falsch beantworten, da kann Sie niemand vorschützen. Ich persönlich glaube, darüber könnten wir natürlich diskutieren, dass die Chancen größer sind als die Risiken. Ich glaube, und da muss man nicht overwhelming oder wie man so schön sagt, also überzogen Technokrat sein, um wirklich zu sehen, dass das Internet in den letzten 20 Jahren unsere Welt entscheidend verändert hat und es gibt überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass das nicht weiter passieren wird. Sie sehen auch, wenn Sie die politischen Nachrichten verfolgen, also NATO-Nachrichten, dass wir vielleicht in Zukunft auf diese hässlichen Panzer, die da durch die Gegend fahren, komplett verzichten können. Wir machen es komplett im Cyberwar? Glaube ich aber auch nicht. Weil die Gewalt, die körperliche Gewalt, die menschliche Gewalt wird natürlich auch bleiben. Die wird sich nicht ins Internet verschieben lassen, leider. Das wäre interessant, wenn man das virtualisieren könnte. Gut. Ich kann Sie nur anregen, aber Sie sind wahrscheinlich motiviert genug. Der entscheidende Schritt als Nicht-Informatiker ist, ausprobieren und damit die Chance wahrzunehmen, mitzugestalten. Und tun kann ich ist das, tun können nur Sie das. So, das war mein Input-Vortrag. Soweit hatte ich ihn geplant. Ich möchte Ihnen jetzt als erstes mal noch Gelegenheit geben, ob Sie noch Fragen an mich haben. Aber ich würde als zweiten Teil gerne auch noch Input von Ihnen, und das machen wir so lange, wie Sie wollen, zu der Gesamtveranstaltung. Erwarten Sie noch etwas? Wie war es bisher? Wie gefällt Ihnen die Aufzeichnung? Und dergleichen mehr. Gut. Frage. Dann habe ich eine Frage an Sie. Bin ich eigentlich zu technikgläubig? Wie schätzen Sie mich an?
Immerhin haben Sie keinen Facebook-Account.
Richtig. Okay. Wissen Sie nicht? Okay. Glauben Sie alles, was ich Ihnen sage? Also ich schwöre, ich habe noch nie gelogen. Ja, da lachen Sie jetzt mit einer. Aber vielleicht erleben Sie das noch. Also ich bin in der Erarbeitung einer Vorlesung, bei der ich mir vorgenommen habe, nur Unsinn zu erzählen. Aber so, dass man es auch glauben könnte. Aber das ist sehr, sehr schwer, das kann ich Ihnen sagen. Aber es geht. Und dann mit meiner Reputation eben das entsprechend vorzustellen. Aber heute habe ich keine Dummheiten erzählt, wirklich. Okay. Keine Fragen dazu, alles klar. Okay, natürlich bekommen Sie die Folien wieder, da wird der Felix Lehmann da gleich schon drauf aufpassen. Zur Gesamtveranstaltung. Haben Sie da etwas? Ich möchte das jetzt nicht formal mitmachen. Unterhalten Sie sich mit Ihren Nachbarn, kritisieren Sie das, sondern... Was erwarten Sie denn noch? Sie haben sich wahrscheinlich den Plan angeschaut. Der ist jetzt voll. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht noch das eine oder andere mal hereinbringen könnte. Das ist doch das Schöne an einer Ringvorlesung, dass man eigentlich bei der Planung so ein oder zwei oder drei Lücken lässt, die man dann füllen kann. Die andererseits aber auch die Veranstalter in die Not bringen, dann einspringen zu müssen. Ist keine Not, ich mache das gerne. Fehlt Ihnen noch irgendwas? Vielleicht aus den Tutorien, dass Sie sagen, okay, da hätte ich noch gerne mehr Input zu. Ja, jetzt will ich noch mal gerade was sagen. Das müssen Sie nicht, bevor Sie jetzt antworten. Dankeschön übrigens. Ich hatte mir jetzt gerade vorgenommen, ich warte hier auch eine halbe Stunde, ohne was zu sagen. Ja? Das ist übrigens sehr, sehr schwer, auch Sie als Lehrerin oder Lehrer. Aber man muss manchmal solche Wartepausen durchstehen. Aber jetzt haben Sie das Wort.
Das fehlt mir.
Genau, das war eigentlich auch geplant, deshalb heißt das hier auch Teil 2. Das war als zweiter Teil. Ich erzähle jetzt die Wahrheit. Ja? Habe ich Ihnen ja versprochen. Ich habe auch noch nie gelogen. Es ist einfach so, das war geplant, aber ich habe an dem Nachmittag, ich wusste, dass ich die Folien gemacht habe, die habe ich vor 2 Jahren gemacht und passe die dann immer typischerweise nochmal, ich habe sie am Nachmittag einfach nicht finden können. Ja? Und dann habe ich mit dem ersten Teil das gemacht und ein bisschen ausführlicher gemacht, was ich an Folien da hatte. Eigentlich wollte ich Ihnen diese Folie, die ich Ihnen jetzt heute präsentiert habe, schon beim zweiten Mal zeigen. Sie haben mich erwischt. Und ich habe ein gutes Gefühl, weil ich wieder mal ehrlich war. Danke.
Ja?
Gut, WikiLeaks ist ja auch ein Phänomen, das im Grunde genommen, das einerseits nur mit dem Internet möglich wäre, denn einen Verlag tot zu machen oder still zu machen, das wäre sowas Einfaches, wenn der drucken müsste und so weiter, das wäre überhaupt kein Problem. Aber alle Leute wissen, dass man WikiLeaks nicht zumachen kann, also 1400 Mirrors, das geht einfach nicht. Das ist heute schon vollkommen unmöglich und Sie haben vollkommen recht, würde man da anfangen, für jeden, den man zumacht, poppen 3, 4, 5 neue auf. Das geht einfach nicht. Okay. Deshalb sind natürlich auch Veröffentlichungen möglich. Aber jetzt überlegen Sie sich mal, wie das denn aussieht, wenn aus einer Lehrerkonferenz zum Beispiel auch was leaken würde. Und unter den Schülern so kursiert. Okay, ich denke, ist ein interessantes Gedankenexperiment. Was? Wäre lustig, ja?
Ja? Also jetzt noch mal ganz kurz noch was zur Form. Ich meine, wir sind so wenige jetzt gerade, deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass es nicht eine klassische Ringvorlesung ist und man es ignoriert, dass man eigentlich auch Diskussionen haben kann und so weiter, dass man das dann macht. Und ja.
Okay.
Auch dieses Gruppending, was wir da mal gemacht haben, an der Tafel und so weiter. So. Und dann jetzt zu dem Thema, also wenn das in der Schule passieren würde, ich weiß nicht, vielleicht würde ich teilweise auch aufatmen und denken, Gott sei Dank, endlich ist hier Transparenz da, weil im Endeffekt ist es ja auch so, Stimmungen transportieren sich ohnehin. Jeder, also wenn ich nur mal an meine Schulzeit zurückdenke, dann kriege ich auch irgendwie da entfleuchtet dem Lehrer, der Lehrerin mal einen Kommentar über jemanden anderen, dann kriegt man so ein maliziöses, suffisantes Lächeln mit, dann anderen Augenbrauen ein bisschen Haar anfangen. Also ich meine,
Ja, interessante Position. Ich kann der gut folgen. Ich kann nur auch gut verstehen, dass es nicht ganz, ganz viele Leute gibt, die diese Position haben, denn im Grunde genommen, nach ihrer Vision, gäbe es kein Herrschaftswissen mehr. Ne? Alles wäre transparent, für jeden zugänglich. Vielleicht eine Vision. Anarchie, das war mein Stichwort in dem ersten Vortrag. Ja, das Internet ist anarchisch. Ob es uns zu einer Anarchie macht, auch unser als politisches System, sollte man überlegen. Also ich glaube nicht, dass Sie unter Lehrern sehr, sehr viele Freunde hätten, die sagen würden, okay, jede Konferenz, die zeigen wir abends 4 Stunden nach der Veranstaltung im Internet, dann können die Schüler das endlich auch mal alle sehen.
Nee, das ist so.
Ja.
Dass eine Kamera mitläuft, dann überlegt man sich doch vorher, was man sagt, dann kommt man sowieso zu einem falsifizierten Ergebnis. Oder?
Okay, das sollte eigentlich jeder, bevor er den Mund aufmacht, überlegen, was er sagen will. Ja, aber.
Ja, aber ich sage dann ja nicht zu jemandem, Mann, wie es mir auch in der Hand gesagt, schon wieder dreimal dasselbe, sondern ich sage dann, vielleicht hatten wir schon mal drüber geredet. Also wissen wir, was ich meine.
Ja.
Oder auch was dann dazu sagen. Zwar nicht bei jeder Konferenz, aber tendenziell schon.
Es hat natürlich Grenzen. Wenn zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte eines anderen Schülers, also über einen Schüler gesprochen wird, man muss ja über ihn sprechen, um ein Bild oder eine Schülerin zu bekommen, dann kann man das natürlich nicht übertragen. Also es gibt auch in dieser Anarchie, die wir vielleicht an manchen Stellen durchaus erträumen würden, gibt es natürlich Grenzen.
Denn dann würde ich mich da auch eher postanarchisch irgendwie sehen, oder? Ja, und das andere ist auch Recht auf eigene Stimme, Recht auf das eigene Bild. Das will ich doch bitte vorher wissen.
Ja.
Ja, und wenn ich aber irgendwo in Truppen versende oder wenn ich Politiker bin und einer für das vom Volk sozusagen gewählt bin und dann auch eine Entscheidung für das Volk treffen muss und dann auch noch in einer Kriegssituation, wo ich mit Menschenleben spiele, was ja in der Öffentlichkeit stattfindet, dann habe ich meines Erachtens nach kein Recht darauf, irgendwo auf dem Bildmaterial zu hocken wie die Glucke auf der Henne. Dann geht es auch wirklich jedem was an. Das ist meines Erachtens nach für eine repräsentative Demokratie gefälligst Pflicht.
Ja. Aber ist übrigens auch so. Politiker haben nicht das Schutzrecht am eigenen Bild, nur in privaten Situationen. Also, aber ansonsten, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten, gilt das nicht.
Ja,
das hakt ein bisschen. Ja. Ja, vielleicht hier noch und dann.
Es gibt aber auch jede Menge Gefahren, wenn jeder weiß, was die Politiker auch unter sich teilweise sagen, weil wenn jetzt irgendein Land erfährt, dass ein Politiker über dieses Land sagt, dass es scheiße ist, kann das auch Krieg erzeugen.
Also das ist ja das, da ging es ja dann um privaten Raum sozusagen. Wenn ich mich als Politiker dann hinstelle in der Diskussion in den Bundestag und scheiße dann da jemanden zusammen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Videotape irgendwie ankommt. Wenn ich dann aber zu meinem Sekretär sage,
es
hat irgendwie hier der Kollege da drüben, der hat heute schon in der Nase gepopelt und nicht zugehört, so hören sich seine Kommentare auch an, dann geht es natürlich niemandem was an.
Da muss man sich halt anders überlegen. Es gibt auch einfach Operationen, wenn die Allgemeinheit erfährt oder besonders Leute erfahren, gegen die Operation gehen soll. Jetzt kann man natürlich streiten, ob diese Operation dann gut ist, dann ist die ja hinfällig geworden.
Die Debatte
Es gibt sicherlich Grenzen. Eine der Grenzen sind die Rechte des anderen. Also frei auch nach Rosa Luxemburg.
Die US-Regierung, die argumentieren ja so, dass durch die Dokumente, die jetzt aufgetaucht sind, dass es eben ein erhebliches Sicherheitsrisiko ist für die Leute, die noch im Krieg sind. Weil eben zum Beispiel Terroristen sich gewisse Methoden ableiten können oder Sachen vorherahnen können oder auch Leute kennen. Also es geht jetzt nicht um dieses eine Video, wo der Bus zerschossen wird, sondern es geht auch, es sind ja hunderttausende Dokumente, irgendwelche Einsatzberichte, die auch ziemlich langweilig sind und nichts sagen. Aber wenn sich da jemand hinsetzt und die studiert, kann man vielleicht schon Schlüsse ziehen, ja, wie die Operation verlaufen wird. Und das, also das ist ja das Hauptargument, dass da eben 20-Jährige im Sand sitzen und vielleicht die Position schon über WikiLeaks verraten wurde. Natürlich sind die bloßgestellt, das hat auch viele tiefgründige, also tiefschichtige Gründe. Aber das ist ja so, denke ich mal, das, der Hauptanklagepunkt gegen WikiLeaks.
Es ist ja eine Straftat, also wenn ich geheime Dokumente verrate, weitergebe, ist das eine Straftat.
Aber nicht von WikiLeaks, sondern von den Leuten, die das...
Genau, genau. Und die Frage ist natürlich schon, die der WikiLeaks-Chef da formuliert hat, hey, warum greifen die WikiLeaks an und warum greifen sie nicht den Spiegel an oder die großen Publikationsorgane?
Ja? Also das ist wirklich... Müsste man nachdenken, wie man da moralisch mit umgeht, ob man da vielleicht eine Karenzzeit schafft
oder was? Also ich denke, es läuft daraus hinaus, dass man keinen Krieg führen soll natürlich. Also, aber erstmal gibt es ja Leute, die darunter leiden. Also ich denke mal, die moralische, das Motiv ist halt, dass der Krieg an sich jetzt erstmal verkehrt ist. Und das mit der Karenzzeit, ja, ich weiß nicht, ob das Wiki so funktioniert. Es kommt ja auch darauf an, wer die Leute im Pentagon sind, die die Dokumente da zur Verfügung stellen.
Naja gut, das war ganz klar eine Reaktion darauf, auch die hochgeheimen Dokumente auf 9-11, also auf den 11. September, auf den Anschlag da. Und da hat man gesagt, wir müssen die Sicherheitskreise größer ziehen und dass man die jetzt ein bisschen großgezogen hat, ist eigentlich eine Peinlichkeit. Das ist natürlich eine Peinlichkeit für die US-Regierung. Denn 150.000 Leute, dass die dicht halten, das kann ja nie funktionieren. Also so viele Leute hatten ja Zugriffsrechte, das kann nicht funktionieren.
Aber Sie wollen. Ich glaube, werden die aber geprüft vor der Veröffentlichung, diese Dokumente? Ja. Die werden doch häufig gegangen, weil du das jetzt meintest, dass da irgendwie ja, Namen, Positionen oder sowas preisgegeben werden. Ich dachte, die werden auch so auf diese Gesichtspunkte untersucht.
Das hat WikiLeaks eigentlich sehr, sehr geschickt gemacht, dadurch, dass sie das eben in professionelle Publishing-Organe, die vierte Gewalt, das sind ja auch interessante Begriffe, ne? Vierte Gewalt, die Presse und die Öffentlichkeit, das heißt WikiLeaks, ist eigentlich die fünfte Gewalt. Auch darüber kann man mal nachdenken. Das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber dass man es denen gegeben hat, denn die Pressefreiheit ist ja akzeptiert und die haben das ja als erste dann veröffentlicht oder quasi mit den WikiLeaks-Veröffentlichungen. Und die haben auch die Stellen angegeben, die geschwärzt werden sollten. So um genau die Privatsphäre von einzelnen Personen, die da nichts können, um die zu schützen.
Rechtlich relevanten Vorwurf gegen
Nein, es gibt, das verwundert natürlich alle, es gibt diesen angeblichen Vergewaltigungs- oder Belästigungsvorwurf, ja gut, und aber und da kann man auch sagen, okay, wäre ja interessant, wenn wir jeden Vergewaltigungs- Belästigungsvorwurf weltweit verfolgen würden, ne? Können Sie sich auch mal überlegen, ob das funktioniert. Ja, ja, gut, das war ja Schweden. Das
also eine Vergewaltigung unterzuspielen, da habe ich wirklich Besseres zu tun. Das müsste dann wirklich überprüft werden, ob das wirklich der Fall ist. Ja. Wann und warum das vielleicht jetzt präsent wird oder interessant wird, ist für mich erstmal sekundär. Natürlich ist es im Hinterkopf, aber dann, warum das jetzt zeitlich zusammenfällt.
Ja. Na gut, das ist ein Indikator für Sie, aber normalerweise, Sie können davon ausgehen, ich weiß nicht, das können wir die Leute von der Polizei dann fragen, wie viele Vergewaltigungsvorwürfe es jährlich in der Bundesrepublik gibt. Und jede ist es wert, nachgegangen zu werden, das ist hundertprozentig meine Position. Aber wie viele von denen schaffen es, dass dazu die Leute dann weltweit gesucht werden? Das können Sie sich mal fragen.
Der wird ja auch wirklich in
einem
Umfang verfolgt.
Ja, ich meine, er hat sich ja selbst gestellt dann, also... Ja, genau. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig, aber es ist eine interessante Zeit. Ja. Aber Mastercard heute Morgen, ich habe es noch getestet, und morgens waren sie wieder da mit einem mir bekannten Server. Also. Stuttgart 21 ist ja ein ganz aktuelles Beispiel.
Von Funktionsstellen, die selber im Rat drin sind, aber denen das auch nicht gefällt, was sie machen müssen. Davon lebt ja WikiLeaks im Grunde genommen. Und dass vielleicht dann Entscheidungen ganz anders verlaufen, wenn der Druck durch die Zivilgesellschaft größer wird. Oder wenn wieder mal ein Land etwas vorgeworfen wird, was es nicht hat, um den Krieg anzuzetteln.
Ja.
Ja, also direkte Demokratie.
Und nicht dann durch das Internet die direkte Demokratie immer manipulierbarer.
Und für wen?
Ja. Für die
Und ich sage auch mal was anderes. Also, aber hat Vertrauen, hat das gar keinen Wert mehr? Also werde ich davon ausgehen, dass alle meine Mitarbeiter jeden Spruch, den ich so mache, direkt in die Welt rausträgt. Also mir wäre es jetzt relativ unbedeutend, aber es kann ja auch nicht sein, ja. Also es sind schon echte Probleme und auch Konflikte. Und wir müssen uns in der Gesellschaft dann neu zu aufstellen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir können das nicht ignorieren, wir können nicht mit den alten Methoden da einfach so weitergehen. Denn zum Beispiel mit dem Internet wäre eine Wahl und ich sage jetzt mal nur, ist natürlich ein Reizwort, aber mit dem neuen Personalausweis wäre eine Identifikation möglich, wäre möglich, festzustellen, ob sie abgestimmt haben, wäre auch bei Kleinigkeiten quasi bundesweit eine Befragung möglich, technisch möglich. Warum? Ja, ja, eben.
Personalausweis kann man doch alles genauso auch faken wie alles andere auch, oder nicht?
Ja. Aber man kann natürlich.
Oder nicht?
Bitte?
Dann ist es noch viel gefährlicher, weil dann denkt man, ich sei es wirklich, dabei ist es nur manipuliert.
Weil Sie waren doch auch schon wählen. Also, wie sicher ist denn das, wenn Sie an die Wahlunterlagen kommen? Also, wer kontrolliert denn da wirklich? Also, wenn Sie einen Wahlschein haben, können Sie wählen. So ist auch das Gesetz. Dann brauchen Sie keinen Personalausweis. Wie viele Wahlfälschungen werden. Also ich hoffe ja mal bei uns nicht so viele, aber in, sagen wir mal, nicht so ganz stabilen Demokratien, wie viele Wahlfälschungen werden denn da begangen? Die armen Leute, die die ganzen Stimmzettel da ausfüllen müssen, das könnte man sich doch sparen. Dann soll die ein Kommando abgeben. Okay.
Aber das wäre zum Beispiel jetzt, also das, was wir jetzt hier über direkte Demokratie gesagt haben, ne? Diese vielleicht Mitbestimmungsrecht einerseits, aber auch diese Manipulationsgefahren, die sich dadurch begibt, ist das jetzt nützlich für eine direkte Demokratie oder verhinderbar oder hinderlich? Das wäre sowas, da könnte man
extra Röntgen.
Ja, so ein extra Vortrag für, ich weiß
nicht. Okay,
ja,
das schreiben wir uns mal auf. Okay.
Oder vielleicht auch zwei, also ein Streitgespräch zwischen zwei zu hören, wäre auch ganz schön.
Gut. Ich nehme das und ich habe das in mich aufgenommen. Ich finde es auch ein interessanter Gedanke. Es kann allerdings sein, dass wir das dieses Jahr nicht mehr schaffen, aber das ist keine Ausrede. Es ist ein interessanter Gedanke, sich mit den Möglichkeiten zur direkteren Demokratie auseinanderzusetzen. Jetzt haben Sie mir etwas in den Kopf gesetzt und ich werde es gar nicht los. Ich muss mich richtig konzentrieren, dass ich zu einem Abschluss komme. Ich denke, alle diese Sachen sind wichtig. Ich trage, das weiß ich, Eulen nach Athen, ich sage es Ihnen immer wieder, aber Ihre Beteiligung daran ist wichtig, Ihre Diskussionsbereitschaft ist wichtig und auch Ihre Beteiligung im Internet. Denn wenn direkte Demokratie funktionieren könnte bei allen Manipulationsmethoden, dann eben insbesondere dann, wenn es genügend Leute gibt, die auch kontrollieren können, ob manipuliert wird. Denn wenn Sie dann wieder nur den Test, ob manipuliert wurde, in eine Hand geben, erzeugen Sie nichts anderes als einen neuen Bottleneck.
Das ist nicht okay. Nur eine Form der Manipulation. Bestimmte Wissensdiskurse sind eine andere Form der Manipulation. Ja? Also
richtig.
Wissen in Anführungsstrichen, wer da Informationen streut, über was man sich permanent unterhält. Also das finde ich noch viel schwieriger, irgendwie dem auf die Spur zu kommen, beziehungsweise das einigermaßen ordentlich hinzukriegen, was hier von wem für Wissen angebliches gestreut wird und ständig diskutiert wird, mit dem man sich auseinandersetzt und plötzlich so dass die Welt sieht, also eben diese gesamte Diskursanalyse, wie die im Internet dann läuft, das ist schon ein großes Feld.
Ein riesiges Feld, aber es ist doch derart spannend und ich glaube, mit dem Gedanken, ich stimme Ihnen zu, wollen wir jetzt heute mal schließen. Die Gegenthese dazu ist, Wikipedia funktioniert exzellent. Gut, in diesem Sinne, ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.